Wir kommen jetzt zu dem angekündigten Teil, wo es Fragen und Antworten geben soll. Und für alle, die das erste Mal dabei sind heute, erkläre ich noch einmal kurz den Ablauf. Ich werde gleich eine Geschichte aus der Bibel vorlesen. Und in der Zeit kann man einfach ganz in Ruhe sich zurücklehnen, zuhören und einfach mal die Geschichte auf sich wirken lassen. Danach ist dann Zeit, die Bibelgeschichte einmal selber nachzulesen. Auf den Tischen liegen Zettel aus, da ist die Geschichte drauf. Und in den Bibeln, die ausliegen, ist auch ein Lesezeichen an der richtigen Seite drin. Wenn man einen Bibeltext einmal in Ruhe liest und auf sich wirken lässt, ist es, glaube ich, nie so, dass man die Bibel danach zuschlägt und sagt, ja, alles verstanden, super, weiter geht's. Sondern man findet immer Dinge, über die man vielleicht doch stolpert, wo man stutzig wird oder auch einfach denkt, das ist spannend, dazu würde ich gerne mehr wissen. Und genau um diese Sachen geht's heute. Um diese Stolperer oder um diese Neugierde. Danach ist nämlich wirklich nur 2-3 Minuten Zeit, wo ihr euch an den Tischen zusammendrehen könnt, in Gruppen von so 3 bis 4 Leuten, und euch gegenseitig erzählt, was ist euch aufgefallen an dem Bibeltext? Wo werdet ihr neugierig? Wo kommt ihr ins Wundern? Oder wo ihr sagt, ja, ah, das ist mir noch nie aufgefallen. Das soll gar keine große Diskussion werden, sondern einfach mal so ein Hören von, was fällt anderen an dem Bibeltext auf, was fällt mir auf, auf welche Idee bringt mich das vielleicht noch, was die Leute neben mir sagen. Denn die Fragen, die hoffentlich total interessante Fragen sind, sind wahrscheinlich für alle interessant und nicht nur für die 3 Leute eurer Kleingruppe. Deswegen ist danach die Chance, in der großen Runde mit allen zusammen über die Fragen zu reden. Das läuft so, ihr könnt euch eine Frage überlegen und stellt eure Frage und dann gebe ich eine Antwort darauf. Ihr könnt auch sagen, ich habe gar keine Frage, aber mir ist was am Bibeltext aufgefallen, das würde ich total gerne sagen. Dann ist es auch okay, dann sagt ihr einfach ein Statement, wenn es keine Frage ist, antworte ich auch nicht drauf und dann geht es weiter. Dafür haben wir etwa 20 Minuten Zeit und wenn die Zeit rum ist, kriege ich nochmal 5 Minuten, einen Punkt zu sagen, der mir besonders wichtig geworden ist an dem Text. Und ich fange an, indem ich die Bibelgeschichte mal vorlese. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Die haben gerade ein großes Wunder erlebt. Und 5000 Menschen sind satt geworden von viel zu wenig Essen. Und da fängt die Geschichte an. Sofort danach drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte zuerst die Volksmenge verabschieden. Als die Volksmenge weggegangen war, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden und Jesus war immer noch allein dort. Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Um die 4. Nachtwache herum kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen, das ist ein Gespenst! Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Petrus sagte zu Jesus, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. Da bekam er Angst. Er begann zu singen und schrie, Herr, rette mich! Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen sie ins Boot Und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten: Du bist wirklich der Sohn Gottes. Jetzt ist Zeit, den Text einmal in Ruhe selber zu lesen. Der Text liegt aus oder die Stellen sind markiert. Der Text fängt bei der kleinen 22 im Text an. Das ist links oben auf der Seite und geht bis zu der kleinen 34, also vor der 34 aufhören. Da steht im Text dann so eine dicke Überschrift: Jesus heilt Kranke in Genezareth. Das brauchen wir nicht mehr lesen. Die ersten fangen schon an. Ihr könnt euch jetzt zu zweit, zu dritt zusammendrehen und austauschen darüber, was am Text euch aufgefallen ist. Okay, dann könnt ihr eure Aufmerksamkeit langsam wieder nach vorne richten, die Gespräche in den kleinen Gruppen zu Ende bringen. Denn wahrscheinlich ist es so, dass die Frage... Das wäre cool, wenn ihr nicht lauter werdet in dem Moment, wo ihr aufhören sollt zu reden. Das wäre echt hilfreich. Denn die Chance ist ja jetzt, dass die Fragen, die ihr schon diskutiert, für alle anderen auch interessant sind. Und das wollen wir ihnen nicht vorenthalten. Wenn ihr eine Frage habt oder etwas sagen wollt, meldet euch einfach, dann kommt jemand mit dem Mikrofon zu euch und dann könnt ihr eure Frage oder eure Aussage machen.
Dankeschön. Ich habe eine Frage. Mehr Fragen?
Wir fangen mit einer an.
Of course. Yes. Gespenst. In meinen Augen ist Gespenstdefinition vor ungefähr 1000 Jahren. Es wandert durch die Burg und durch die Wände der Burg etc. Wie war denn vor 2000 Jahren das Gespenst definiert?
Ja, gute Frage. Es gibt damals auch Totenbeschwörer. Also aus dem Alten Testament gibt es manchmal Geschichten, wo es Menschen gibt, die Tote beschwören können. Und so viel hat sich die Vorstellung nicht geändert. Also die Vorstellung, dass ein Gespenst, das Burggespenst, ist ja immer auch irgendwie der grausam ermordete Burgherr oder der Stallknecht oder so auch immer, dessen Seele keine Ruhe findet. Und die Grundidee ist dieselbe geblieben. Also die Grundidee ist, ein Mensch, der gestorben ist, aber dessen Seele, dessen Wesen irgendwie nicht zur Ruhe kommt und deswegen noch umherwandert und zum Teil Dinge weiß, die wir nicht wissen. Die Toten werden befragt nach der Zukunft, aber auch immer irgendwie das, was Gruseliges ist, weil tot, aber dann doch nicht ganz tot und so, was den Leuten Angst macht. Und ich finde es spannend, dass die Jünger Jesus für so ein Gespenst überhaupt halten können. Also eigentlich hätte ich immer gedacht, Jesus ist klar zu erkennen, und dieses Missverständnis finde ich seltsam. Und ich kann mir vorstellen, dass es uns manchmal auch so geht, dass wir Jesus begegnen und wir dann erstmal denken, oh, das ist was ganz Seltsames, was hier passiert. Die Jünger sehen da jemand übers Wasser laufen und es ist völlig klar, das ist nicht mein Nachbar, der kann das nicht. Und das geht uns manchmal, glaube ich, auch so, dass wir Spuren von Jesus entdecken und erstmal Sorge kriegen. Und dann finde ich es so spannend, dass Jesus reagiert und sagt: Fürchtet euch nicht, ich bin es. Und er antwortet sofort. Jesus lässt uns nicht in Angst oder Ungewissheit. Aber uns kann das manchmal passieren. Beantwortet es die Frage? Du kannst nochmal nachfragen. Du darfst nachhaken.
Ich will mich nicht vordrängeln. Ja? Die zweite Frage wäre, also danke dafür, die zweite Frage wäre die 28. Er befiehlt mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Warum reicht denn nicht eine Bitte?
Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß, ich kann nicht übers Wasser laufen. Und Petrus konnte es auch nicht. Wenn ich dich jetzt bitte, schenk mir doch mal ein Glas Wasser ein, dann kannst du das oder du kannst es nicht. Aber weil ich dich bitte, ändert sich daran nichts. Wenn ich dir jetzt befehle, du schüttest mir ein Glas Wasser ein, ändert sich auch nichts, ob du es kannst oder nicht. Aber Petrus weiß, wenn das da draußen Jesus ist und er mir etwas befiehlt, mir sagt, dass ich etwas tun soll, dann geht das auch. Ich kriege von Jesus keinen Befehl, der gar nicht geht. Wir haben am Anfang der Woche mal eine Geschichte gehört von Petrus, wo er einen Befehl von Jesus bekommt, fischen zu gehen an einer Stelle, die Blödsinn ist. Aber das klappt. Petrus weiß, wenn Jesus mir etwas befiehlt, dann geht das. Und das ist der Unterschied zwischen mich bittet jemand oder Jesus gibt mir einen Auftrag. Das kann sein, dass wir denken, ja, Moment, das kann ich nicht. Aber wir können uns darauf verlassen. Wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, ist er auch schaffbar. Hilft das als Antwort? Nee, schade.
Nur ist ja die Frage, wir sehen ja Jesus nun nicht mehr. Und woran merken wir, dass Jesus was von uns will? Oder dass er, das ist doch dann ganz anders als hier nur, wie es nur hier steht. Also, ich muss mich, glaube ich, noch ein bisschen besser ausdrücken. Woran? Wir müssen ja erst mal wirklich merken, dass Jesus in einer Sache uns, ich würde sagen, ganz stark zurät, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Und ja, mit den Befehlen und Bitten und so, dass wahrscheinlich wird er irgendwelche Möglichkeiten finden, dass wir das kapieren. Ja, mehr kann ich jetzt nicht sagen.
Ist das eine Frage oder ein Teilen eines Gedankengewesens?
Sie könnten es vielleicht uns noch besser erklären, wie Jesus heute mit uns redet.
Ja, ich hätte da einen ganz starken Vorschlag. Was? Und zwar, Wollen Sie die Antwort hören? Ja. Okay. Doch, ich glaube, die Bibel ist ein sehr, sehr guter Anfang. Und da steht ja auch total konkrete Dinge drin. Also da stehen sehr konkrete Anweisungen drin, was ich mit meinem Geld tun soll und was ich damit nicht tun soll, zum Beispiel. Manchmal sind da so Einzelfragen wie, soll ich heute Brot oder Müsli frühstücken? Das steht da nicht drin. Und das ist ein blödes Beispiel, weil ja manchmal auch wichtige Fragen drin, die wir haben, wo wir sagen, ich hätte dazu jetzt gerne eine konkrete Antwort. Ich würde jetzt gerne wissen, ob ich etwas tun soll oder nicht. Und ich glaube, dass wir Jesus fragen können. Also wir können beten und ihn um eine Antwort bitten. Und manchmal macht er das nicht. Manchmal antwortet Jesus dann nicht. Und manchmal eben doch. Und wenn er das tut, dann redet Jesus auch mit uns auf eine Art und Weise, dass wir das verstehen können, dass wir das merken. Das sieht von Person zu Person unterschiedlich aus. Ich habe die Woche schon einmal erzählt, bei mir ist es so, dass ich manchmal etwas bete und mir schießen Gedanken durch den Kopf und ich merke, das ist nicht meine Idee. Und dann ist es eine Antwort von Jesus, die ich bekommen habe. Bei meinem Papa läuft das häufig so, der hat einen guten Freund. Mein Papa betet was, 2-3 Wochen lang oder so. Sein guter Freund kommt vorbei und sagt, ich habe letztens den Gedanken oder die Idee gehabt, bla 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 bla. Und mein Papa merkt, das ist die Antwort auf meine Frage. Dabei habe ich die Frage meinem Freund gar nicht erzählt. Und Jesus hat viele verschiedene Art und Weisen zu reden, aber er redet verständlich. Er antwortet leider nicht immer. Ja, aber Sie haben mir die Frage gestellt. Ja, wenn ich Fragen beantworte, gucke ich die Person an, die sie gestellt hat. wie man das in einem Gespräch macht. Gerne weitere Fragen. Da gibt es schon eine.
Also Jesus ist ja was Besonderes, das weiß Petrus inzwischen. Jesus kommt übers Wasser, und warum muss Petrus unbedingt zu Jesus hin? Also Jesus kommt ja zu, geht ja zu ihnen, der hat ja vor, dorthin zu kommen, zu dem Boot, und fordert Petrus nicht Jesus da auch heraus damit? Ich will so sein wie du. Warum tut er das? Also,
ja.
Ja, man weiß ja die Richtung, wo Jesus hin will. Warum muss Petrus unbedingt aufs Wasser?
Ja, ich glaube, die Antwort auf diese Frage steckt in der Frage, die Petrus stellt. Petrus sagt ja: Herr, wenn du das bist, dann befiehl es mir. Er hat dieses Gespenst gesehen, und dann redet dieses Gespenst mit ihm und sagt: Hab keine Angst, ich bin es. Wir haben manchmal ein Gefühl, oh, da ist irgendwas, und ich kann es nicht einordnen, weil es ist nicht das, was ich üblicherweise kenne. Es gibt irgendwie mehr, als ich bisher gedacht habe. Und dann meldet sich Jesus und sagt: Du brauchst keine Angst davor zu haben. Und trotzdem bleibt halt dieser Zweifel. Ich bin noch nicht ganz überzeugt. Ich hätte es gern handfest. So, ich würde es gern wirklich wissen. Und dann sagt er: Jesus, darf ich noch einen Beweis haben? Und Jesus sagt: Kannst du haben. Und ich glaube, das ist was total Starkes an Jesus. Dass er nicht sagt: Petrus, du kennst mich doch. Kriegst endlich gebacken. Fabi, du weißt doch, wie ich bin. Warum fragst du schon wieder nach? Sondern er sagt: Okay, ich nehme mir die Zeit, und ich gönne dir diesen Beweis. Und das ist eigentlich eine total starke Einladung an uns, wenn wir sagen: Oh, Jesus, das klingt gut. Oder ich weiß nicht so recht. Kann ich es ein bisschen besser haben, konkreter haben? Das Jesus zu sagen. Zu sagen: Jesus, gibt es dich wirklich? Dann zeig dich. Jesus, meinst du wirklich, dass ich so und so was machen soll? Dann, gib mir einen Hinweis. Und Jesus lässt sich darauf ein. Und Petrus bekommt genau den Beweis, den er haben will. Als Antwort hilfreich? Okay.
Also ich habe noch eine Frage mit dem Gespenst. Für mich ist es unklar, warum mutet Jesus das den Jüngern zu? Also dass er als so... Also es ist ja so die Zeit, wo man eigentlich so kurz, wo man wirklich im Tiefschlaf ist, also so die sechste Stunde, Nachtstunde, wo man normalerweise also wirklich irgendwelche Wunder oder Geister oder was weiß ich was nicht brauchen kann. Warum mutet Jesus das den Jüngern zu? Er hätte doch auch am nächsten Morgen erst kommen können. Das hätte doch vollkommen ausgereicht.
Ja. Ich glaube, Jesus mutet uns manchmal zu erleben, wie viel mehr als ein normaler Mensch er ist. Und das ist etwas, was uns Angst machen kann, weil es so gar nicht in unsere übliche Erfahrungswelt passen will. Weil Jesus doch so viel mehr ist als ich. Und ich glaube, dass wir das manchmal auch brauchen, dass wir bemerken: Jesus ist nicht nur ein netter Typ, ein guter Ratgeber. Dann kann ich auch ein Ratgeberbuch bei Amazon kaufen. Sondern Jesus mutet uns manchmal zu: Ich bin mehr. Ich bin mehr, als du begreifen kannst. Ich bin mehr, als du verstehst. Und das ist ja auch, woher er seine Autorität hat. Und manchmal müssen wir das erleben, und das ist... Jesus sagt: Fürchte dich nicht, weil die so erschreckt sind. Und es hat beides. Jesus mutet uns das zu, und gleichzeitig steht da: sofort, sagt er, fürchte dich nicht. Er kommt, die Jünger erschrecken, schreien vor Angst auf und Jesus sagt sofort, habt keine Angst, ich bin es. Und dann hören sie ja auch auf, vor Angst zu schreien. Petrus ist dann wieder in der Lage zu sagen, bist du es wirklich? Aber dieser Moment von Erschrecken vor Jesus, den mutet er uns manchmal zu, um uns zu zeigen, wer er wirklich ist. Hilft das als Antwort? Super. Kommt schon jemand.
Ich habe mich gefragt, was denn Jesus betet. Also für wen oder für was betet denn Jesus?
Ja. Es ist nicht überliefert, aber ich habe eine starke Vermutung. Ich habe gesagt, vorher war diese Geschichte, wo die diese 5000 Menschen satt gemacht haben, mit viel zu wenig zu essen. Und das kam überhaupt erst zustande, weil die an einem Ort waren, wo es nichts zu essen gab und die Leute auch nicht gewohnt haben. Jesus ist nämlich auf die andere Seite vom See gefahren. In der Geschichte fahren sie ja wieder zurück. Also sind aber erstmal hingefahren, weil Jesus alleine sein wollte. Er wollte in einer Gegend, wo er seine Ruhe hat. Dann sind ihm Leute zu den Menschen hinterhergefahren. Aber er wollte seine Ruhe haben, weil er gerade eben kam in Boote zu ihm und hat ihm erzählt, dass sein Cousin, Johannes der Täufer genannt, sein Cousin geköpft worden ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus gesagt hat, jetzt brauche ich erstmal einen Moment, das zu verarbeiten, das sacken zu lassen und auch mit meinem Gott erstmal zu reden, das zu verarbeiten. Jesus hat öfter Ruhe gesucht, um zu beten, um wieder Kraft zu schöpfen. Und dass er in der Situation Kraft gebraucht hat, weil sein Cousin gestorben ist, kann ich sehr nachvollziehen. Und es ist halt eine, das ist eine große Quelle, aus der wir schöpfen können. Das ist etwas, wo wir total viel Kraft herkriegen können, wenn wir uns mal die Ruhe nehmen und sagen, ich muss erstmal mit Gott reden, dem erzählen, was mit mir gerade passiert, das ordnen. Das nochmal mehr als, ich erzähle das meinem Freund oder ich rufe jemanden an und sage das da. Weil Gott eben auch mehr ist als ein Freund. Und ich glaube, deswegen hat sich Jesus zurückgezogen. Und er wird gebetet haben wegen seinem getöteten Cousin. Hilft das? Super.
Bei uns in der Gruppe ging das so in diese Richtung. Wir hatten uns gefragt, ob sich Jesus verzettelt hat am Anfang, weil er ja drängt, dass die Jünger wegfahren sollen. Mit der Begründung, ich will noch kurz den Leuten Tschüss sagen. Ja. Und dann kommt irgendwas dazwischen. Also dann, wenn ich sage, okay, fahrt ihr schon mal los, ich komme dann gleich hinterher. Der kommt ja nicht hinterher. Sondern er entdeckt was anderes oder geht dann erstmal beten. Hat das was damit zu tun? Oder wie würdest du das auslegen? Hat Jesus sich da verzettelt oder hat er gewusst, okay, nee, ich brauche erstmal jetzt diese Zeit des Gebetes? Hat es aber den Jüngern nicht gesagt?
Ich glaube, er hat das geplant, weil er ja überhaupt erst dahin gefahren ist, um Ruhe zu haben. Und das hat nicht geklappt, weil dann waren da auf einmal ganz viele Leute. Und ich glaube, es steht wahrscheinlich jetzt einfach nur nicht da, dass er es den Jüngern gesagt hat oder was auch immer. Die Jünger wussten ja auch, wir sind dahin gefahren, weil wir Ruhe haben wollten. Und dann waren da 5000 Menschen, die alle was zu essen haben wollten. Wenn ich mit irgendwem wohin fahre und der sagt, ich muss mal jetzt in Ruhe durchhaben, einen Spaziergang machen. Und dann kommen wir da an, steigen aus dem Auto und da sind 5000 Menschen, die wollen alle irgendwas von dieser Person haben. Dann sind die weg und er sagt, Fabi, fahr schon mal vor. Ich sag noch den Tschüss und dann komme ich hinterher. Und dann kommt der nicht. Ich hätte Geduld. Ich könnte mir denken, was passiert. Die Jünger werden Bescheid gewusst haben, warum Jesus nicht kommt. Hilft es? Ja.
Okay, wir kommen zu der letzten Frage.
Also, ich habe die Frage hier beim Also wo der da aufs Wasser geht und dann das dann so eingeht, wo der dann so eingeht, der, da hat ja der Gott gesagt, du zweifelst an mir. Also der war ja auch schon geschockt, weil er gedacht hat, das wäre vielleicht auch ein Gespenst und sowas. Also war das jetzt also wie so eine Schimpfe, also oder?
Ja, verstehe ich sehr gut deine Frage. Das klingt auch ganz schön ungerecht, dass Jesus ihn da sagt, warum hast du gezweifelt? Weil alle anderen sind ja auch im Boot geblieben und nur Petrus ist ausgestiegen. Und der war ja total mutig und er hat sich ja getraut, über Wasser zu laufen. Also Respekt, das hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut. Und dann kommt Jesus auch noch an und sagt, Mensch, warum hast du gezweifelt? Aber weißt du, was seltsam ist in der Geschichte von Petrus? Der konnte ja übers Wasser laufen. Der ist aus dem Boot ausgestiegen. Und ich stelle mir das vor, der sitzt da in diesem Boot und Jesus sagt, komm. Und dann denkt er, oh Mist. Naja gut, jetzt ein Rückzieher geht auch nicht mehr. Also, ein Bein raus und das klappt. Der konnte über Wasser laufen. Dann ist er da, dass Jesus hingeht und läuft übers Wasser. Ich wäre völlig hin und weg, wenn ich auf einmal über Wasser laufe. Und dann steht er da nach seinem Spaziergang auf dem See und merkt, Moment, eigentlich kann ich nicht übers Wasser laufen. Was mache ich hier? Und dann fängt er an zu versinken. Weil er sich umguckt und sich anguckt, was für Chaos, Wind und Wellen um ihn herum sind. Und dann fängt er an zu versinken, dabei kann er doch über Wasser laufen auf einmal. Und dann kommt Jesus. Und ich glaube, Jesus meint nicht, was machst du hier für einen Blödsinn? Sondern er meint, es hat doch geklappt. Warum hast du mittendrin aufgehört, mir zu vertrauen? Das ist ja auch seltsam. Er hat mittendrin aufgehört zu vertrauen. Und dann sagt Jesus, du hast zu wenig Vertrauen. Du hättest einfach weitermachen können. Und das passiert mir auch manchmal, dass es so ist. Manchmal bin ich auch so, dass ich merke, mittendrin, eigentlich habe ich schon angefangen, was Jesus mir gesagt hat. Und es klappt sogar. Und dann merke ich, das ist eine seltsame Idee, die Jesus da hatte. Und ich mache auch noch mit. Und dann bin ich total froh. Der versinkt ja. Und Jesus, sofort streckt er seine Hand aus und hält ihn fest. Und erstmal rettet er ihn und zieht ihn wieder da raus. Und sagt, was war das denn? Komm, wir gehen zurück ins Boot. Eigentlich ist Jesus total nett, oder? Und so richtig ausschimpfen tut er nicht. Aber ein bisschen verdient hat es Petrus ja auch. Hilft das als Antwort? Super. Danke dir für deine Frage. Wir kommen zu dem Abschlussgedanken. Und was mir bei dieser Geschichte immer wieder auffällt, wenn ich die lese, was damit zusammenhängt, dass ich Segler bin, ist, die Situation, in der sich die Jünger befinden, ist echt übel. Wir haben mal an einem sehr windruhigen Tag mit einem Segelboot in einer Bucht geankert. Es war aber dunkel und der Mond schien in der Nacht nicht. Das heißt, es war stockdunkel. Macht nichts. Wir saßen ja im Boot, das Boot war fest, alles in Ordnung. Aber wir hatten eine Regel. Wer nachts von unten aus dem geschützten Bereich des Boots nach draußen geht, nach außen aufs Boot, egal zu welcher Uhrzeit, weckt jemanden. Immer. Denn wer reinfällt, wenn es stockdunkel ist, ist sofort verschwunden. Man hat keine Chance, den wiederzufinden. Gar nicht. Man sieht überhaupt nichts. Und wir hatten Windstille. Das Boot war geankert und fuhr nicht. Und wir konnten alle schwimmen. Und trotzdem war die Regel, wer die Tür nach draußen aufmacht, ist nicht allein. Die Jünger haben Sturm. Also richtig Sturm. Der Wind kommt genau von vorne. Ein Boot, egal ob es rudert oder Segel hat, es fährt wirklich schlecht direkt gegen den Wind. Es ist sau viel Arbeit. Es ist mitten in der Nacht. Die sind müde, erschöpft, klitschnass. Und sie wissen alle, in dem Moment, wo einer rausfällt, den sehen wir nie wieder. Die Chance, dass diese Person, die aus dem Boot rausfällt, überlebt, ist absolut gleich null. Das waren erfahrene Fischer. Die kannten sich aus, aber das hieß auch, die wussten absolut, jetzt keinen Fehler machen. Wenn jetzt ein wichtiges Seil reißt, wenn uns jetzt das Ruder hinten am Boot reißt und bricht, dann war's das. Jetzt kein Fehler. Jetzt volle Konzentration. Sonst geht's richtig schief. Das sind Situationen, die ich aus meinem Leben auch manchmal kenne. Wo ich merke, es ist Chaos. Ich muss mich richtig anstrengen. Ich muss mich wirklich konzentrieren, um irgendwie so gerade eben noch zu versuchen, die Kontrolle zu behalten über mein Leben. Und weiß, jetzt keinen Fehler machen. Und dann taucht Jesus auf. In so einer Situation. Und nachdem sich kurz die Panik gelegt hat und die Leute wissen, hey, ja, da ist Jesus. Beginnen sie neuen Mut zu fassen. Sie wissen, da ist jemand da. Aber das reicht noch nicht ganz. Das ist Petrus nicht genug und ich kann das verstehen, weil, mal ganz ehrlich, wenn wir Situationen haben, wo es uns richtig anstrengend ist im Leben, wo wir das Gefühl haben, wir versinken im Chaos, und dann kommt jemand und erzählt, hey, ja, Gott ist für dich da, der liebt dich und Gott ist stärker als die Situation. Manchen reicht das. Aber mir eigentlich meistens nicht. Ich will das merken, nicht nur hören. Ich will das erleben, dass Jesus wirklich so stark ist. Und da bin ich wie Petrus. Aber Petrus durfte das ja machen. Petrus sagt, das Leben, es läuft nicht gut, Jesus, wenn du es wirklich bist. Wenn du es wirklich bist, dann sag mir einfach, ich soll über das Chaos drüber laufen, zu dir hin. Dann gib mir eine Möglichkeit, dass ich trotz allem Schwierigkeiten um mich herum zu dir kommen kann. Und Jesus antwortet ein Wort. Komm. In all dem Chaos, in all den Herausforderungen, in all dem Kampf, sagt Jesus, komm. Wie dein Leben auch gerade läuft, was dich herausfordert. Da steht Jesus und sagt, komm. Und es geht. Auch wenn das absurd klingt. Das klingt total unglaubwürdig. Dass ein Mensch über Wasser laufen kann, ist völlig aus unserer Denkwelt raus. Wenn wir uns manchmal umgucken in unserem Leben und sehen, dass diese Herausforderung, und die Eltern muss ich auch pflegen und meine Kinder machen aber irgendwie der Pubertät, sind auch gerade schwierig und wir haben uns letztens noch in der Ehe gestritten und auf dem Konto ist auch wenig Geld. Und Jesus sagt, ich sehe das alles. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber ich sag dir, komm. Und Petrus steigt aus dem Boot und probiert das aus und stellt fest, ja, das geht. Auf einmal muss Petrus nicht mehr kämpfen, nicht mehr an Leinen und Rudern zerren. Er kann einfach übers Wasser laufen, obwohl der Sturm noch da ist. Und es geht bei uns genauso. Wir können durch die Stürme in unserem Leben durchlaufen. Wenn Jesus da steht und sagt, komm, und ich mich traue, meinen Kampfplatz, meinen Chaosplatz, mein Boot zu verlassen und auf ihn zuzulaufen. Und es wird uns passieren, ganz sicher, dass wir wie Petrus auf dem Wasser stehen und denken, oh mein Gott, was mache ich hier gerade eigentlich? Und wir werden wahrscheinlich auch kurz versinken. Und dann steht Jesus da. Sofort streckt er seine Hand aus und hält uns. Zieht uns raus. Gibt uns die kurze Schelte. Warum hast du gezweifelt? Und sagt, komm, ich bring dich ins Boot. Und in dem Moment, wo sie ins Boot einsteigen, legt sich der Sturm. Und die Frage an uns, die Herausforderung an dich heute ist, wenn du den Sturm herumguckst und die Herausforderung siehst, steigst du aus und gehst auf Jesus zu? Oder bleibst du in deinem Boot und versuchst es alleine weiter und kämpfst und mühst dich ab? Und vielleicht ist es heute dran zu sagen, ja, ich habe den Mut, ich steige aus, ich gehe auf Jesus zu, ich laufe durch meinen Sturm. Dann lade ich dich ein, das Jesus zu sagen, diesen Schritt mit einer Aussage, mit einem Versprechen an Jesus zu markieren. Und dafür habe ich etwas mitgebracht und das stelle ich kurz vor. Das ist ein Gebet, das du zu Jesus sprechen kannst. Das sind Worte, die du an Jesus gerichtet reden kannst. Stell es einmal vor, es wird angebeamt und dann hast du kurz Zeit, darüber nachzudenken und dann bete ich langsam und wenn du willst, kannst du es mitbeten. Jesus, ich bin auf der Suche nach Leben. Danke, dass du mir wahres Leben schenkst. Das war die Woche schon Thema, aber auch heute ist es wieder so. Wir suchen Leben, und manchmal geraten wir dabei in schwere Stürme. Und Jesus steht in diesem Sturm und sagt, komm zu mir. Bei mir wirst du es finden. Du bist die Hoffnung für unsere Welt. Weil du da bist, habe ich Mut, auch wenn um mich herum Chaos ist und ich Angst habe. Darum ging es heute. Ich habe Mut. Auch wenn um mich herum Chaos ist und ich Angst habe. Ich habe Mut, weil Jesus da ist. Ich habe andere Menschen verletzt und ich wurde verletzt. Das war gestern das Thema und das ist aber etwas, was sich durch unser Leben immer zieht. Es wird uns immer passieren, dass wir Leute verletzen und dass wir verletzt werden. Danke, dass ich trotzdem zu dir kommen kann, so wie ich bin. Das ist stark an Jesus, dass er sagt, du darfst trotzdem zu mir kommen, obwohl du andere Menschen verletzt hast und auch obwohl du so zerschrammt und verletzt aussiehst, wie du bist. Ich möchte deine neue Art zu leben lernen, auch wenn mich das sehr herausfordert. Die Art des Lebens, durch meinen Sturm über das Wasser zu laufen und nicht in meinem Boot dagegen anzukämpfen. Und die Herausforderung, den Mut aufzubringen, darauf zu vertrauen, dass es wirklich geht, weil Jesus da steht. Jesus, zu dir möchte ich gehören. Und das ist die entscheidende Frage. Wenn du das möchtest, dann bist du eingeladen, dieses Gebet gleich mit mir zu beten. Es endet dann auch mit Amen. Amen heißt, das, was ich gerade gesagt habe, das meine ich auch so. Kurzer Moment, um darüber nachzudenken. bete es jetzt langsam Satz für Satz. Und wer möchte, darf in der Zwischenzeit laut oder leise mitbeten. Jesus, ich bin auf der Suche nach Leben. Danke, dass du mir wahres Leben schenkst. Du bist die Hoffnung für unsere Welt. Weil du da bist, habe ich Mut, auch wenn um mich herum Chaos ist und ich Angst habe. Ich habe andere Menschen verletzt und ich wurde verletzt. Danke, dass ich trotzdem zu dir kommen kann, so wie ich bin. Ich möchte deine neue Art zu leben lernen, auch wenn mich das sehr herausfordert. Jesus, zu dir möchte ich gehören. Amen. Falls du das Gebet gerade mitgebetet hast, dann mache ich dir Mut, bleib damit nicht alleine. Dieser erste Schritt zu Jesus, erzähl das jemandem. Vielleicht bist du mit jemandem zusammen hier, der dich hergebracht hat. Freut euch zu zweit und redet darüber, wie es danach weitergehen kann. Vielleicht bist du ohne jemanden hergekommen. Ich bin den ganzen Abend da und total gerne ansprechbar. Und wir feiern einfach zusammen diesen ersten Schritt. Und wir können gucken, wie geht's danach weiter. Es kann auch sein, dass du da sitzt und denkst, ich würde gerne aus meinem Boot aussteigen, aber ich traue mich noch nicht. Ich brauche noch Zeit, darüber nachzudenken. Das ist gut. Es ist gut, sich das gut zu überlegen. Dieses Gebet, das ich gerade vorgelesen habe, liegt als Zettel auch aus. Und zwar hier vorne auf diesem Tisch beim Richtung Ausgang und auch hier vorne in der Ecke. Nimm dir einen dieser Zettel mit. Lies es zu Hause vorm Schlafengehen nochmal durch. Schlaf eine Nacht drüber. Und komm morgen wieder. Wir sind morgen wieder hier. Und überleg dir dann. Vielleicht ist dann der Tag, wo du das sprechen möchtest. Wir haben jetzt noch etwas Zeit, über das Gesagte nachzudenken, während die Band das nächste Lied spielt.